Gut, also ich habe jetzt einfach mal gesagt, ist er Thorsten Möller in Erfurt und anderswo. Und ich möchte so ein bisschen, ich habe mir gedacht, also es ist so, dass es ungefähr nach meiner Recherche, nach meinem Eindruck, auf jeden Fall über 40 Denkmäler für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in Deutschland und Österreich gibt. 40 bis 50, vielleicht ein bisschen mehr, aber das sind zumindest erstmal die, die ich herausbekommen habe. Das sind nicht sehr viele und die haben auch fast immer eine sehr konfliktreiche Vorgeschichte. Und in vielen Fällen handelt es sich eher um Gedenksteine oder Tafeln. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein, sondern ich möchte gerne einige Beispiele zeigen, wo es wirklich auch eine dezidiert künstlerische Handschrift gibt und eine künstlerische Gestaltung. Und die werde ich jetzt so ein bisschen in Gruppen darstellen, zu Gruppen zusammenfassen, um zu zeigen, dass es eben verschiedene Hauptrichtungen gibt, wie man versucht hat, dieser Herausforderung, die ich gerade geschildert habe, zu begegnen. Und die erste Gruppe, das wären dann erstmal figurative Darstellungen. Und da würde ich jetzt gleich schon mal das erste zeigen wollen. Und das ist auch eines der früheren, das ist etwa aus der Zeit auch des Erfurter Denkmals, nämlich in Bernau bei Berlin, wo, und das ist das Besondere an diesem Denkmal, erstens, es ist eine ziemlich kleine Stadt, ansonsten sind sie eigentlich immer in großen Städten nur geschaffen worden, und zweitens, dies war offensichtlich nach allem, was ich darüber herausbekommen habe, ziemlich konfliktfrei. Das war nämlich die Initiative einer Schülergruppe, die haben den Vorschlag gemacht und dann hat der Stadtrat es beschlossen und dann wurde es innerhalb kürzester Zeit aufgestellt. Also das hat es auch gegeben, das finde ich, ist schon faszinierend. Und was wir hier sehen, ist eben eine Reliefdarstellung, eine figurative Reliefdarstellung, die eben eine Hinrichtungsszene ziemlich konkret auch zeigt und die gleichzeitig auch eine Aussage trifft, weil er nicht töten wollte, also als Erklärung unmittelbar mit dem Bild in das Bild integriert. Auch mit den Einschusslöchern. Sie sehen, das ist also wirklich die Wand auch, die da noch dargestellt ist. Und davor liegt dann eben eine größere Inschrift, deren Text ich jetzt Ihnen vielleicht mal kurz vorlesen kann. Gewidmet allen Deserteuren und Verweigerern, deren Heimat die Mutter Erde ist, die im Feind den Menschenbruder erkennen, die statt auf Generäle auf den Befehl ihres Gewissens hören, die nicht an Ideologen, sondern am Leben hängen, deren Angst kleiner als ihre Liebe ist. Und also es ist ein etwas poetischer Text auch, der auch gleichzeitig ja schon sehr allgemein ist. Also hier geht es nicht um NS-Unrecht, sondern es geht hier eigentlich um Kriegsdienstverweigerung allgemein. Und ich finde, dass man auch sagen kann, dass hier die Darstellung des Deserteurs ein bisschen Christusgleich ist. Also es gibt hier eher auch die sozusagen so eine Art Betonung des Opfers. Also es ist schon sehr stark aus einem Gewissen heraus jemand, der zum Opfer gemacht worden ist. Also es geht die Würdigung, es gibt einen Würdigungsaspekt, aber es gibt kein Heldenfeiern hier. Es gibt ein zweites Beispiel einer figurativen Darstellung, das, nämlich in Flensburg, wo eine Initiative schon 1994 sich gegründet hat, die Gruppe Christen für die Abrüstung, haben dann eben ein solches Marmorrelief in Auftrag gegeben. Also wir haben auch hier ein Relief, in diesem Fall eben aus Marmor, das eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit hat, insofern, weil es eben auch hier offenbar um eine Erschießung geht, die aber nicht so eindeutig sichtbar ist, aber eben auch ein Mensch, der vor der Wand steht. Und was hier deutlicher wird, ist, dass hier eben alle Attribute des Soldaten abgelegt sind. Also es ist der Mensch, der eben sich weigert, die Attribute des Soldaten zu tragen, der sie abgelegt hat. Und auch hier ist die Inschrift für Menschen, die sich nicht missbrauchen ließen für einen verbrecherischen Krieg. Das heißt, hier wird nicht explizit, aber implizit genau diese Zuspitzung wirklich auf den nationalsozialistischen Krieg vorgenommen, ohne dass es aber irgendwie eine ausführlichere inhaltliche Erläuterung dazu gibt. Das ist ein, Sie sehen hier, dass das 2014 errichtet wurde. Das heißt, es hat 20 Jahre gedauert. Also das ist eben, in solchen Zeiträumen kann man durchaus öfter mal denken, was die den Kampf um die Aufstellung solcher Denkmäler angeht. Also das hat ganz lange in irgendeinem Hinterhof gestanden, bis es dann endlich geklappt hat, das auch im öffentlichen Raum aufzustellen. Es gibt dann eine zweite Gruppe von Denkmälern, die mit auch figurativ arbeiten, aber mit Negativformen. Also das ist auch eine offenbar ganz beliebte Form. Und hier sehen Sie aus Stuttgart ein Denkmal, das heißt gewidmet den Deserteuren aller Kriege. Und es handelt sich hier um einen gewaltigen Granitblock, aus dem eben eine Negativform eines, ja, irgendwie eines Mannes herausgeschnitten ist, der dann in 3 Meter Abstand davor steht. Und das hat ja eine sehr klare, ist ja leicht abstrahiert, aber es hat doch eine klare Bildsprache, denn es ist ja jemand, der heraustritt. Also da ist ein bisschen eine Gemeinsamkeit, finde ich, mit dem Erfurter Denkmal. Es tritt jemand heraus aus der Masse und geht da seinen eigenen Weg und macht sich selbstständig. Bemerkenswert ist auch an diesem Denkmal, dass das eine Initiative ist, die eben schon sehr lange zurückliegt. 2007 ist dieses Denkmal ausschließlich mit privaten Spenden finanziert worden und es steht vor dem Theaterhaus in Stuttgart und das ist ziemlich außerhalb der Innenstadt und es gibt seit fast 20 Jahren immer wieder Initiativen, um es in die Innenstadt zu holen und an einem wirklich repräsentativen Ort aufzustellen und es scheitert immer wieder. Es scheitert einfach immer wieder, obwohl es sogar interfraktionelle Initiativen im Stadtrat auch immer wieder gegeben hat. Und hier ist es eben eine ganz andere Aussage, nämlich gewidmet den Deserteuren aller Kriege. Also das ist eben auch dann auch nochmal eine andere Entscheidung, wirklich zu sagen, es geht hier um Desertion im Prinzip und nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Ein zweites Beispiel für eine Negativform hat auch eine sehr interessante und sehr lange Geschichte, nämlich ein Denkmal, das ursprünglich in Bonn entstanden ist und von einer Bonner Initiative auf den Weg gebracht wurde. Mehmet Aksoy, ein türkischstämmiger in Bonn lebender Künstler, hatte das geschaffen. Das ist ein großer Marmorblock, aus dem man eben auch sehen kann, wie eine menschliche Figur als Negativform hinausgetreten ist. Aber hier ist es eine viel dynamischere und stärker abstrahierte Form. Also es hat eher den Charakter eines Ringens, eines Kämpfens, eines qualvollen auch Herausgehens. Also ich finde, das ist sehr, dadurch komplexer in seiner Aussage, weil es auch Konflikt und Angst und ein Ringen stärker visuell zum Ausdruck bringt. Das Bemerkenswerte an der Geschichte dieses Denkmals ist, das ist wirklich 1989 geschaffen worden und in Bonn durfte es genau eine Stunde lang auf dem stehen, also im Rahmen einer Kundgebung hat man es auf einem Tieflader einmal kurz enthüllen können. Es hatte keine Chance, in der Stadt Bonn aufgestellt zu werden. Und im Jahr 1990 hat das dann die Stadt Potsdam gesagt, wir nehmen das mal leihweise für 6 Monate und dann haben sie es behalten. Und es steht dann seit 2001, hat es seinen festen Platz auf dem Platz der Einheit bekommen, mit einer Tafel mit dem Tucholsky-Zitat: Uns fehlen andere Tafeln, uns fehlt diese eine. Hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem Andenken. Und hier kommt ja jetzt nun der Gedanke der vielleicht einer Art alternativer Heldenwürdigung. Es ist sozusagen Ehre seinem Andenken, es ist eine Würdigung, eine Ehrung, aber es ist nicht das, sozusagen das militärische Heldengebaren, sondern es ist eher eine Würdigung einer aufrechten, widerständigen Haltung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Aber ein wichtiger Aspekt wird hier vielleicht auch nochmal deutlich, und zwar Denkmäler kommen eigentlich nie ohne Text aus. Sie brauchen Text, also sie brauchen immer irgendeine Art von Erläuterung und je abstrakter will ich gar nicht sagen, also je weniger das Denkmal selber in seiner Bildsprache unmittelbar einleuchtend und verständlich ist, desto dringender braucht es den Text. Und das ist nicht so sehr eine Frage von figurativ oder abstrakt, sondern es geht eigentlich immer darum, ist die Form selber so aussagestark, wie viel kann sie vor ihm selber sagen. Und da gibt es unterschiedliche Deutlichkeiten. Ich finde, dass das hier schon ein sehr starkes Bild ist. Allerdings kommt es nicht aus ganz ohne einen Text aus, das ist völlig klar. Das muss ja auch nicht sein. Also es müssen gute Texte dann dazu gebracht werden. Ja, ich möchte dann auf eine weitere Gruppe zu sprechen kommen. Das sind nämlich architektonische Denkmäler, die interessanterweise bei denen dann Text auch meistens eine sehr besonders große Rolle spielt. Und hier ist nun das Wiener Denkmal von Olaf Nicolai geschaffen, in diesem Fall für die Verfolgten der NS-Militärjustiz. Und das ist nun, kann man wirklich sagen, ein architektonisches Denkmal, denn es ist relativ groß. Es ist ein dreistufiger Betonsockel, auf dem eigentlich nichts steht. Das ist der Charakter dieses Denkmals. Es ist ein hoher Sockel, der aber sich selbst praktisch ausstellt und nicht als Sockel für etwas anderes dient oder nur für etwas Gedachtes, sozusagen für den gedachten Deserteur oder den imaginierten Verfolgten der NS-Militärjustiz. Und das ist ein auf dem Boden liegendes großes X, auf dem aber oben eine Schrift ist. Und das kann man in der nächsten Folie sehen. Es handelt sich um ein Gedicht eines schottischen Dichters, Ian Hamilton Finlay, All Alone, wobei das Alone im Zentrum des X steht und das All, dieses ganz allein, sozusagen in die vier Arme des X hineingehen. Und damit wird quasi ausgedrückt die Situation des Deserteurs, wie wir es ja auch gerade eben auch schon gehört haben, bezogen auf Ludwig Baumann und andere, dieses auch später noch, wenn man überlebt hat, immer noch diskriminiert und herabgewürdigt zu werden. Aber nun ist das aber natürlich weder das X noch das All Alone für sich wirklich so richtig selbsterklärend. Also dass es hier um Desertion geht, erschließt sich erstmal nicht zwingend. Das heißt, hier braucht es wirklich eine ausführliche Erläuterungstafel und die gibt es natürlich auch. Ja, ich glaube, das nächste vielleicht nochmal gerade ein bisschen zu der Lage. Nochmal eins weiter. Ja, hier kann man sehen, wie es liegt. Und zwar liegt das nämlich am Ballhausplatz. Das ist direkt vor dem Bundeskanzleramt. Und direkt neben dem Heldenplatz. Der Heldenplatz in Wien sagt Ihnen vielleicht was, hat doch auch eine sehr eindeutige Geschichte und es ist auch schräg gegenüber vom Parlament. Also das ist ein wirklich sehr prominenter Platz, aber dafür eben natürlich kein historischer Ort. Das ist dann eben auch wieder eine besondere Schwierigkeit bei Denkmalsetzungen, der Ortsbezug. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel etwas, was hier in Erfurt ganz besonders gut gelungen ist, auch dass man wirklich diesen Ortsbezug hat und ihn trotzdem auch zentral hat. Dann möchte ich noch zwei andere Beispiele zeigen für architektonische Denkmäler, nämlich in Hamburg-Dammtor gibt es einen Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz, der noch in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei anderen sehr relevanten Denkmälern sich befindet, nämlich einerseits zu einem besonders grauenvollen Nazi-Kriegerdenkmal und zum anderen zu einem von Alfred Rittlitschka gestalteten Gegendenkmal. Und das ist nun jetzt hier das dritte und es hat bezeichnenderweise einen dreieckigen Grundriss, also auch eine Winkelform, wenn man so möchte, bestehend aus einer Betonwand, die Informationen enthält über die hingerichteten Deserteure und zwei dieser Wände sind aber aus einem Metallgitter gestaltet, das aus einem Text ist Helmut Heißenbüttel, ein Text Deutschland 1944 und das heißt, und dann gibt es zusätzlich eine Audioinstallation, durch die man Informationen bekommt über die Opfer. Das heißt, hier kommt man, wenn man das Denkmal irgendwie wahrnehmen möchte, in eine Situation, dass man eigentlich hineingehen muss. Man geht hinein, man kann dort herumgehen und man kann anfangen zu lesen, man kann gleichzeitig hören, man kann etwas eher Poetisches lesen, man kann aber auch Sachinformationen lesen. Man wird sozusagen auf mehreren Ebenen angesprochen und man ist selber dabei auch in Bewegung. Das macht eigentlich diese architektonischen Denkmäler aus, dass sie einen auch in Bewegung versetzen. Zum Beispiel das Wiener Denkmal, das ist auch dafür gedacht, dass man zum Beispiel selber auch da drauf steigen kann, auf diese Stufen steigen kann. Also es bringt einen eher in Bewegung und man ist nicht so sehr einfach vor einem bildhaften Objekt. Das nächste, bitte. Ein bisschen ähnlich ist es bei dem Deserteur-Denkmal in Köln, das auch, auch so einen architektonischen Charakter hat. Und zwar ist das hier wie eine metallene Pergola. Und diese Pergola hat einen Text. Also sie ist ja als solche erstmal überhaupt nicht, erschließt sich erstmal gar nicht, was es ist. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann den Text, der sich oben auf der Decke befindet. Also wenn man sich da drunter stellt und nach oben schaut, dann kann man einen Text lesen, der beginnt so: Hommage den Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Menschen, die sich weigerten zu töten. Und der Text geht dann immer noch weiter und er setzt sich fort. Ich glaube, ich lese es dann nochmal vor: Die Menschen, die sich weigerten zu foltern, die Menschen, die sich weigerten zu foltern, die Menschen, die sich weigerten zu denunzieren, die Menschen, die sich weigerten zu denunzieren, die Menschen, die sich weigerten zu brutalisieren, die Menschen, die sich weigerten zu diskriminieren, die sich weigerten auszulachen, die sich weigerten zu diskriminieren, den Menschen, der Solidarität und Zivilcourage zeigte, als die Mehrheit schwieg und folgte. Das heißt, also hier wird im Grunde genommen begonnen mit dem Soldaten, dem Deserteur, und es wird dann aber quasi wie so in so einer Art Kettensatz, Kettenreaktion, die Gruppe derer, die hier gewürdigt wird, immer mehr erweitert, bis hin zu allen denen, die einfach ja, sich weigerten, die sich irgendwie verweigerten, wobei nicht explizit gesagt wird, worauf es sich eigentlich bezieht, sondern man muss es sich denken. Und es ist wieder hier in diesem Fall kein Tatort. Aber, und wenn wir das nächste jetzt sehen, es gibt dann in Köln-Dünnwald, also etwas außerhalb im Grünen, an der Stelle, wo eben der ehemalige Schießplatz war, dort gibt es eine Stele, wo dann ein Satz von Ludwig Baumann als Inschrift verwendet wird: Was kann man Besseres tun, als den Krieg verraten? Und dadurch, dass diese Stele, diese Schrift jetzt hier dieselbe Farbigkeit hat und dieselbe Typografie, wird sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen dem zentral am Appellhofplatz mitten in Köln stehenden Pergola und dieser Stele, die ja sozusagen eigentlich eine ganz traditionelle Denkmalsform ist, nämlich eine, also es gibt ja unzählige Denkmäler, die einfach aus Säulen, aus Stelen bestehen und oder auch aus Obelisken, die einen Ort markieren, ne? Ja, das sind die architektonischen Denkmäler, und als letzte Gruppe möchte ich solche Denkmäler vorstellen, die eine sozusagen abstrakte Symbolik entfalten, also die versuchen, Formen zu finden, die selber eine Aussage bilden, weil sie Assoziationen wecken. Und dafür ist interessant, ein interessantes Beispiel das Deserteurdenkmal in Ulm, das nämlich auch aus lauter großen Stahlstelen besteht, insgesamt, ich weiß nicht, 8 Stück oder so, die in einer Größe gestaffelt sind, also von ganz groß bis ganz klein, und die kleine ist umgelegt, umgefallen und legt nun die andere nächstgrößeren auch, wirft sie auch um, so dass eine Art Domino-Effekt erzeugt wird, und man imaginiert natürlich, wenn man das sieht, dass dann die nächste und die übernächste auch noch umgekippt werden, und das heißt, hier wird eigentlich so ein Bild erzeugt oder so eine Assoziation, auch das ganz Kleine, die ganz kleine Stele kann was in Bewegung setzen, kann die Großen umkippen, indem sie einen solchen Domino-Effekt erzeugt. Also es ist eigentlich eine sehr einfache und sehr klare Bildsprache, finde ich, die hier eher darauf abzielt zu sagen, der Einzelne ist gar nicht so machtlos, der Einzelne kann auch schon etwas bewegen. Und es ist, im Grunde geht es hier gar nicht um das Opfer, es geht hier nicht um den Tod, es geht nicht um das Opfer des Deserteurs, der hingerichtet wurde, sondern hier geht es eigentlich ausschließlich um das Betonen dessen, welches Potenzial darin besteht, dass Einzelne sich widersetzen. Und in diesem Fall ist auch hier wieder das Tucholsky-Zitat mit verbunden mit dem Denkmal, nämlich hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen, Ehre seinem Andenken. Also hier ist es auch wieder ein sehr grundsätzliches Deserteursdenkmal und nicht so spezifisch auf die Nazi-Armee bezogen. Noch ein weiteres Denkmal, das sozusagen eine völlig neue Bildsprache erfunden hat, ist von Patrizia Pisani in Berlin. Das heißt, nennt sich Denkzeichen für die Opfer der NS-Militärjustiz auf den Morellenbergen. Und es handelt sich hier um das Gelände, auf dem eben auch die in Berlin die Deserteure hingerichtet worden sind. Ein Gelände, das sehr lange Zeit überhaupt nicht zugänglich war und wo es sehr schwierig war, überhaupt an die Stelle zu kommen, wo die eigentlichen Erschießungen stattgefunden haben. Und die Künstlerin hat hier eine sehr interessante Lösung gefunden. Sie hat nämlich an den Wegen, die nun quasi durch dieses Gelände führen, Verkehrsspiegel aufgestellt. Können wir das nächste Bild noch bitte sehen? Und diese Verkehrsspiegel sind teilweise leer, also einfach reine Spiegel, und teilweise haben sie aber auch Textinschriften, die bestimmte Informationen, also Sachinformationen enthalten und die auch quasi das Gelände so umkreisen, dass man weiß ungefähr, wo die Erschießungen stattgefunden haben, und man wird sozusagen durch diese Verkehrsspiegel dorthin geführt. Und nun hat der Verkehrsspiegel ja eine sehr klare und sehr einfache Symbolik, nämlich der Verkehrsspiegel gibt Einblick in etwas, was sonst sehr schwer zu erkennen ist. Das heißt, hier geht es eigentlich darum, Einblick zu verschaffen. Einblick in etwas, was sich bisher den Blicken entzieht oder den Blicken entzogen worden ist. Und insofern finde ich, ist das auch eine sehr interessante Form, eben durch ein Alltagsobjekt in diesem Fall, einen Alltagsgegenstand aus einem völlig anderen Kontext, eine sehr klare Symbolik zu entfalten. Ja, das sind jetzt erstmal die Beispiele, die ich zeigen wollte aus anderen Städten, um so ein bisschen mal das Spektrum dessen, was sich so an Möglichkeiten entwickelt hat, zu zeigen und dass es eben auch verschiedene Hauptrichtungen gibt. Ja.
Vielen Dank erstmal für... ja, interessant, gerade bei der Pergola musste ich auch gerade an ein Denkmal denken oder ein... Ja, Mahnmal an die Opfer des NSU, was letztes Jahr feierlich eröffnet wurde am Landtag. Also interessant auf jeden Fall. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie Sie jetzt aus kunsthistorischer Perspektive das Erfurter Denkmal jetzt auch vor dem Einblick sozusagen in die Breite der Formen der Deserteursdenkmäler in Deutschland einordnen.
Ja, können Sie das nächste nochmal gerade zeigen? Also ich würde das Erfurter Denkmal ganz klar auch jetzt in diese letzte Gruppe einordnen, die eben versuchen, neue Symboliken, also auch abstrakte Symboliken zu entwickeln. Und ich finde, man kann jetzt vor dem Hintergrund des Gezeigten auch sehen, dass Erfurt zum einen ziemlich früh dran war, verglichen mit den meisten anderen Städten. Das muss man einfach auch mal würdigen. Ich sage das jetzt mal als eine, die damals noch nicht in Thüringen war. Also bin erst später gekommen. Und zum anderen, finde ich, ist das auch nochmal eine sehr interessante Form, eine eigene eine Symbolsprache zu entwickeln, die zwar irgendwie abstrakt ist, aber doch sehr, sehr unmittelbar verständlich. Denn diese Stelen, die wir jetzt ja hier haben, die sind zunächst mal nicht wirklich anthropomorph, also es sind nicht wirklich die Form von Menschen, aber trotzdem sind sie es so ein bisschen, man ahnt es doch irgendwie, man hat sozusagen diese Assoziation an Soldaten, die in Reihe und Glied stehen, obwohl sie gar nicht wirklich wie Menschen aussehen. Und dann gibt es diese eine, die sich so ein bisschen zur Seite dreht, es ist, finde ich, sehr subtil, das ist ja auch gar nicht so ganz grob, ne? Sondern sie dreht sich so ein bisschen zur Seite. Und dieses ein bisschen zur Seite drehen führt dann gleichzeitig dazu, dass sie von hinten aber auch also praktisch eine wirklich anthropomorphe Gestalt annimmt. Sie wird ja zum Menschen. Das ist eigentlich das Faszinierende. Diese Figur wird zum Menschen, indem sie sich ein bisschen herausdreht und nicht mehr mitmacht oder nicht alles mitmacht. So. Und ich finde, das ist eine eine Bildsprache, die sehr, obwohl sie so abstrakt ist, auch gleichzeitig sehr verständlich ist. Und ich finde, das ist eigentlich immer das Beste, was Kunst leisten kann. Also insofern würde ich auch sagen, dass das Erfurter Denkmal auch im Vergleich jetzt so der ganzen, und ich habe jetzt schon wirklich die prominenten Beispiele auch herausgesucht, wirklich sich sehr gut sehen lassen kann.